Es gibt mehrere Faktoren oder viele Faktoren, warum wir uns entschieden haben, diesen Weg zu gehen und im Zuge des Prozesses dann auch wirklich all in zu gehen. Keine halben Sachen, sondern entweder oder. Der Hauptfaktor, würde ich wirklich sagen, ist der wirtschaftliche Faktor.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Heute beleuchten wir, was passiert, wenn ein Mittelständler nicht auf die großen Player wartet, sondern den Wandel selbst in die Hand nimmt. Michael Schwarz führt in sechster Generation das österreichische Familienunternehmen Schwarz Transporte mit rund 25 Mitarbeitenden. Und in den letzten 3 Jahren hat Michael einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt. Von ersten Überlegungen zur Elektromobilität bis hin zur Planung und Umsetzung eines eigenen Ladeparks, dem Truckport. Mit 6 Ladepunkten, PV-Anlage, Batteriespeicher und so weiter und das in eher beengten Platzverhältnissen und bevor die ersten E-Lkw überhaupt auf dem Hof standen. Wir sprechen mit Michael darüber, warum sich Elektromobilität wirtschaftlich für ihn lohnt, wie man Ladeinfrastruktur eigentlich plant, wenn man das noch nie gemacht hat und wie aus eigener Neugierde gepaart mit Interesse von einzelnen Kunden dann echte Pionierarbeit wird. Michael nimmt uns mit in sein sehr inspirierendes Projekt, das erneut zeigt, dass die Verkehrswende im Schwerverkehr kein Zukunftsthema mehr ist, sondern eines für mutige Logistiker im Hier und Jetzt. Und ein Projekt, das darf man wohl auch so behaupten, dass manch wirklich großen Flottenbetreiber ganz schön alt aussehen lässt. Genug geredet, rein ins Gespräch mit Michael über seinen Truckport.
Ja, hallo zu einer neuen Folge, das Gleiche in Grün. Wir haben heute Michael Schwarz von Schwarz Transporte zu Gast. Warum, werden wir im Verlauf des Gesprächs natürlich klären, aber erstmal hallo Michael.
Hallo zusammen.
Michael, zu Anfang könntest du erstmal dich vorstellen, bevor wir auch auf irgendwann später zu dem Grund kommen, warum wir dich eingeladen haben?
Ja, mein Name ist Michael Schwarz, ich bin 37 Jahre jung, komme aus Österreich, genauer gesagt aus einem kleinen Ort zwischen Linz und Passau, schon nahe an der tschechischen Grenze. Ich bin Familienvater, wir haben 2 kleine Söhne, verheiratet und bin die nächste Generation in unserem Familienunternehmen.
Genau, und das, ich meine, der Name verrät's, Michael Schwarz, Schwarz Transporte. Kannst du uns in dem Zusammenhang natürlich dann jetzt auch Schwarz Transporte mal vorstellen?
Die Schwarztransporte GmbH ist die Folge aus einem längeren unternehmerischen Prozess, den es bei uns schon gibt in der Familie. Seit 1877 gibt es die erste urkundliche Erwähnung, dass auf unserem Elternhaus ein Betrieb gibt. Das hat sich halt immer so weiterentwickelt, war dann irgendwann mit Pferdefuhrwerk, mit Handel, mit Baustoffen etc. Und mein Vater hat das dann umgebaut in eine reine Transportfirma. Also seitdem es mich gibt eigentlich, sind wir eine reine Transportfirma, der Handel ist immer weniger geworden. Und ja, seit circa 10 Jahren bin ich jetzt eingestiegen in den Familienbetrieb.
Und magst du uns eine Idee geben von der Größe der Firma, von der Art der Transporte? Also was bietet ihr an und wie kann man das einordnen? Wie groß ist er?
Unser Familienbetrieb hat ca. 25 Mitarbeiter. Wie der Name schon sagt, ist da viel Familie dabei, rein Fahrpersonal, also Mitarbeiter, die die Lkw lenken, haben wir ca. 15 Mitarbeiter. Und der Rest ist dann eben Familie, Büro, Office und so weiter. Wir haben in unserer Firma 2 Abteilungen. Grundsätzlich ist alles Sattelzugmaschinen mit einem Auflieger dahinter. Das heißt, wir reden immer nur von die großen Geräte und von die schweren Geräte. 40 Tonnen beziehungsweise eine Abteilung kombinierter Verkehr 44 Tonnen. Und ja, die 2 Abteilungen sind einmal Schubbodenverkehr, Walking Floor. Schubboden schaut von außen für einen Laien aus wie ein normaler Sattelauflieger, nur dass er harte Außenwände hat und dementsprechend kann man ihm Schüttgüter transportieren, aber auch normale Speditionsware, Palettenware etc. Und das andere Thema ist kombinierter Verkehr mit dem sogenannten mobiler System. Der Mobile ist auch wieder ein Auflieger, aber der hat die Eigenschaft, dass er sich selbstständig einen Container vom Waggon, also von der Bahn, rüberholen kann auf den Auflieger und wieder zurückschieben kann. Das heißt, ich kann dezentral einen Containerumschlag machen und bin näher am Kunden, kürzere Wege auf der Straße und mehr auf der Bahn.
Und jetzt kann Timo uns einmal verraten, warum du heute da bist.
Ja, Michael, der Grund, warum wir dich eingeladen haben, ist im Grunde genommen eine Verlautbarung aus dem Internetraum, die du veröffentlicht hast. Es geht um den Truckport, was wir persönlich super interessant fanden und ich dich auch deswegen angeschrieben habe. Kannst du uns und unseren Zuhörenden auch mal erklären, was der Truckport ist?
Ja, der Truckport oder das Truckport ist eine Folge aus einem längeren Prozess hin zur Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Es handelt sich um eine Überdachung von unserem LKW-Standort, LKW-Parkplatz. Der befindet sich übrigens in Linz, also sehr zentral gelegen und dementsprechend auch engere Platzverhältnisse. Und das Ziel war einfach, dass wir mit dem vorhandenen Platz so viel wie möglich Eigenversorgung zusammenbringen für unseren Fuhrpark mit PV-Strom. Und deshalb war ein Grund, dieses Truckport zu bauen, die PV-Überdachung, ein weiterer dann die Ladeinfrastruktur, die ja auch geschützt werden soll von den großen Fahrzeugen, dass da nichts passiert. Also da gibt es mehrere Faktoren. Und ja, das haben wir mittlerweile gebaut bzw. sind in der Fertigstellung.
Kannst du uns ein paar Kennzahlen zu dem Truckport mitgeben, also Größe und so weiter und so fort?
Ja, das Truckport überdacht die Parkfläche von 9 LKW-Sattelzüge oder umgerechnet 710 Quadratmeter. Auf der Dachfläche haben 150 kW Peak Photovoltaikleistung Platz und unter dem Truckport, also unter der Überdachung, haben wir jetzt im ersten Schritt 6 Ladepunkte installiert. Das sind normale CCS-Schnellladestecker, wie sie auch für den PKW verwendet werden. Und jeder von denen kann bis zu 400 kW Ladeleistung liefern. Jedoch ist die Gesamtleistung mit 720 kW jetzt mal beschränkt. Und für die bessere Eigennutzung vom Photovoltaikstrom untertags, wenn kein LKW da ist, haben wir auch noch stationäre Speicher. Die sind jetzt einmal im ersten Schritt mit 783 Kilowattstunden Größe ausgelegt.
Die erste Frage, die sich aufdrängt, jetzt auch im Hinblick darauf, Unternehmensgröße, generell auch in der Logistik, wir sind eine sehr margengetriebene Branche, das ist schon ein Invest, den ihr da macht. Und die erste Frage, die sich aufdrängt, ist, warum? Kannst du uns mal ein bisschen so näher bringen, wie ihr dazu gekommen seid, in diesen Truckport halt rein zu investieren?
Ist natürlich eine längere Geschichte, die fängt schon eigentlich 2010 an. Ab dem Zeitpunkt habe ich mich mit Elektromobilität und erneuerbare Energien beschäftigt. Das hat mich einfach sehr interessiert. Seit 10 Jahren, also circa 2015, bin ich dann selber in dem elterlichen Familienbetrieb eingestiegen. Und da haben wir dann auch gleich begonnen, erstens einmal die ersten Photovoltaikanlagen selber zu bauen. Da waren wir halt limitiert mit den Dachflächen und mit der Netzanschlussleistung. Ja, und auch die ersten Erfahrungen mit der Elektromobilität zu machen. Seit 2018 stellen wir unseren Mitarbeitern als Gehaltsbonus alternative E-Pkw zur Verfügung. Und das hat 2018 begonnen und mittlerweile haben wir 13 Elektro-Pkw. Das heißt, man kann sich ausrechnen, dass fast jeder unserer Mitarbeiter von diesem Angebot Gebrauch macht. Und dementsprechend haben wir schon mal viel Erfahrung. Muss man dazu sagen, größtenteils positive Erfahrungen. Jetzt war mal die Offenheit gegenüber Elektromobilität gegeben. Natürlich ist der Schritt in den Schwerverkehr eine ganz andere Liga. Da war dann der nächste entscheidende Faktor ein Kunde, der mich darauf angesprochen hat, ob das nicht möglich wäre, dass wir den Transport elektrifizieren. Das ist jetzt circa 3,5 Jahre aus. Und ich habe dann einmal spontan gesagt, nein, weil wir reden da von dem schwierigsten Verkehr, den wir haben, über 600 Kilometer Tagesleistung, dann eben mit Schubboden und schweren Gewichten. Und der Schubboden, damit sich der bewegt und funktioniert, braucht er noch ein Hydraulikaggregat. Alles Dinge, die zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich möglich waren. Aber er hat das Pflänzchen in mir gesetzt und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und der nächste Schritt war dann gleich einmal ein eigener Test, selber das zu probieren, selber zu fahren von dem Fahrzeug, das es damals gab. Das war in dem Fall der Volvo. Das war die erste Sattelzugmaschine, die überhaupt am Markt war und die auch eine akzeptable Reichweite hatte. Ja, und mit dem ist es losgegangen.
Und du sagst es so, als wäre das völlig selbstverständlich. Ich will noch mal betonen, weil vielleicht bist du da zurückhaltend zu. Das sind 6 Ladepunkte und ihr habt 15 Fahrende, hast du gesagt. Also würde ich mal annehmen, ihr habt doch 15 LKW überhaupt nur im also das ist ja ein wirklich für eure Größe sehr mutiger, riesiger Schritt.
Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Information dazu. Wie ich da den ersten Test gemacht habe, das war eine Nachtlinie. Wir haben da Terminfracht, da müssen wir um 1:30 in der Früh wegfahren. Das ist jetzt nicht meine normale Zeit, wo ich so aufstehe und fit bin im Kopf. Ich habe mir auch unserem ältesten Chauffeur, unseren ältesten Mitarbeiter mitgenommen, weil ich halt nicht wusste, was da auf mich zukommt. Langer Tag, dann auch noch mit Kundentermine und Foto machen und so weiter. Also sind wir zu zweit gefahren, aber in der Früh habe ich gestartet. Und da haben wir das Betriebsareal verlassen und da geht es bergauf und dann ist so eine S-Kurve. Und aus Erfahrung, in unserer Betriebsgröße, da sitze ich selber auch manchmal hinterm Steuer. Und aus Erfahrung war einfach, wenn ich da jetzt rauffahre, dann muss der Diesel, dann vibriert alles, dann muss er sich plagen, dann muss er schalten und, dass er da überhaupt draufkommt. Und ja, und es passiert nichts. Und ich habe mir schon gedacht, 2 Uhr früh, vielleicht hast du einen Fehler gemacht, nicht richtig angesattelt, ist der Auflieger noch dran? Dann habe ich wirklich immer wieder in den Spiegel geschaut, ja, er ist noch da, aber es fühlt sich so an, wie wenn er nicht da wäre, auch von der Leistung. Und das hat mich einfach fasziniert, das hat sich auch durchgezogen, den ganzen Tag, diese Erfahrungen, also die Leistungsentfaltung, die Laufruhe, Vollluftfederung, das ist wie Autobusfahren. Und ja, du merkst eigentlich gar nicht mehr, wie viel Gewicht du da bewegst. Ja, es war für mich faszinierend. Und dann kommt natürlich der wirtschaftliche Aspekt dazu, dass wir dort die Testrunde schon mit ca. 105 Kilowattstunden rein, da haben wir rein nach Tirol, da haben wir 30 Tonnen Gesamtgewicht circa gehabt. 105 Kilowattstunden, das sind 10,5 Liter Diesel, vereinfacht umgerechnet. Das ist faszinierend. Wir sind irgendwo im Sommer die neuesten Fahrzeuge bei 26, 27 Liter Diesel. Im Winter geht es rauf auf 30 Liter. Und der hat einfach fast 2/3 weniger Verbrauch. Das ist einmal die eine Geschichte. Aber zu der Größe, wie ist dazu gekommen, dass wir so groß dann investiert haben, ja, ist auch wieder die Folge. Ich habe mich dann auseinandergesetzt mit natürlich mal mit den Kaufpreisen, die sind gigantisch, die waren vor allem in der Phase teilweise noch nicht einmal wirklich kommuniziert. Und das waren Fantasiepreise und da war irgendwie klar, ohne Förderung geht es sowieso nicht. Bei uns in Österreich gibt es da das sogenannte Enin-Förderung, hat was mit der EU zu tun, ist aber größtenteils nationales Budget. Und dann habe ich mich wiederum mit der Förderabwicklung beschäftigt und habe erkannt, wenn ich das jetzt für einen LKW mache, dann ist einfach der Aufwand ist so gigantisch, nicht nur wegen der Förderung, sondern eben genau das Thema Infrastruktur, alles, was da halt dazu gehört, Netzanschluss. Und dann mache ich das für einen, vielleicht komme ich drauf, dass ich dann für viele haben will. Dann ist aus 1 2 waren, aus 2 sind 3 waren, dann habe ich einen Antrag gestellt für 3. Dann haben sie in der Zwischenzeit die Preise noch weiter reduziert, dann habe ich mit demselben Fördervolumen einen vierten dazu nehmen können und das war jetzt sozusagen der Start. Und die 4, die gehen bei uns gleich einmal in den schwersten Einsatz, den wir haben, also längste Strecken Oberösterreich, Tirol, schwerster Einsatz, nicht nur, aber auch, also eigentlich das Maximum, was möglich ist in der Elektromobilität überhaupt. Es ist so schon am Limit, auch von der Fahrzeit und Lenkzeit und Einsatzzeit, aber natürlich eben mit der Elektromobilität, ja, nochmal.
Und was ist der Stand heute? Also welcher Teil eurer Flotte ist elektrisch?
Der Stand heute ist, dass wir als allererstes Unternehmen vor 1,5 Jahren die neuen Mercedes eActros 600 bestellt haben. Mhm. In Österreich aber wirklich 3 Monate vor dem nächsten oder vor irgendeinem größeren. Also wir waren da richtig die Ersten. Und in Österreich sind wir aber irgendwie ein bisschen nachgereiht worden nach Deutschland oder ich weiß nicht, wer sonst noch bedient worden ist. Also unsere Fahrzeuge werden erst Anfang Juni ausgeliefert. Die 4 Stück kommen da jetzt nach der Reihe.
Mhm. Und die Lade, also den Truckport habt ihr quasi jetzt schon mal da und jetzt wartet ihr noch auf die Fahrzeuge, die ihr dann laden könnt.
Der Truckport ist da. Die Ladeinfrastruktur steht vor Ort, ist aber noch nicht installiert. Das ist genau, das sind jetzt genau die Schritte. Wir sind mittendrin. Das Energiemanagement, das wir uns auch selber entwickeln, muss noch fertig programmiert werden. Aber ansonsten, sage ich mal, sind wir ziemlich auf Kurs, dass beides zeitgleich dann in Betrieb gehen kann. Und auch die Photovoltaik noch dazu, also die wird jetzt gerade fertig montiert, also das geht alles ziemlich gleichzeitig live.
Das heißt, wenn man sich jetzt fragt, warum habt ihr das gemacht, kann man zusammenfassen, also erstmal kanntet ihr euch grundsätzlich mit Elektromobilität schon mal ein bisschen aus, dann gab es einen Kunden, der dich so ein bisschen drauf gestoßen hat, dann habt ihr es ausprobiert, habt festgestellt, hopsi, oder du hast es ausprobiert, das fährt ja ziemlich gut, auch hier in irgendwelchen engen Kurven bergauf. Und dann, aber was hat den Ausschlag für dich am Ende gegeben?
Gibt es noch einen wichtigen Zwischenschritt und der ist der gewesen, dass es zu dem Zeitpunkt, wie wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, da hat es noch kein Know-how gegeben und noch kein Angebot. Also selbst bei den ganzen Lkw-Herstellern und Händlern bei uns in Österreich, da hat es vielleicht pro Marke einen in ganz Österreich gegeben, der mir überhaupt Fragen beantworten konnte. Und dann musste ich mal erwischen, diese Person. Und das Produkt, das ich für meine Anforderung brauche, das hat es auch noch nicht gegeben. Das war dann eigentlich ein Zufall, dass in dem Fall Mercedes den neuen eActros 600 präsentiert habe. Ich habe dann da vorab Infos bekommen und habe dann gewusst, jawohl, das Ding ist das, was unsere Anforderungen erfüllen kann. Alle anderen kommen gar nicht in Frage. Dementsprechend habe ich eigentlich warten müssen mit der Umsetzung, bis die Fahrzeuge einmal vorgestellt wurden, bestellbar waren und jetzt 1,5 Jahre Lieferzeit. Ist mittlerweile besser, aber wir waren eben so bald dran. Ich wollte die Fahrzeuge so früh wie möglich bekommen. Es gibt mehrere Faktoren oder viele Faktoren, warum wir uns entschieden haben, diesen Weg zu gehen und im Zuge des Prozesses dann auch wirklich all-in zu gehen. Keine halben Sachen, sondern entweder oder. Der Hauptfaktor, würde ich wirklich sagen, ist der wirtschaftliche Faktor, weil sich das Investment auf Basis der Förderung, muss man dazu sagen, einfach rechnet. Wir haben eine hohe Einsparung bei den Mautkosten. Das ist Deutschland ja noch besser, weil da ist ja aktuell noch null. In Österreich sind wir bei circa -80%. Und wenn man sich vorstellt, dass selbst wir als kleines Unternehmen pro Jahr circa 300.000 Euro an Mautausgaben hat, und das eigentlich nur für 4 bis 5 LKWs, die regelmäßig auf der Autobahn fahren, dann ist der Hebel natürlich riesig. Mhm. Also Maut ist ein Faktor. Der nächste Faktor ist Treibstoffkosten. das erste Mal im Leben eines Transporteurs habe ich Einfluss auf meine Treibstoffkosten. Weil bis jetzt in unserer Betriebsgröße, da kannst du auch nicht groß verhandeln oder dir irgendwie große Future-Kontrakte sichern oder so. Das gibt's alles nicht. Ich bekomme ein bisschen Mengenrabatt, aber das war's. Und jetzt kann ich mir sogar meinen Treibstoff zum Teil selber produzieren. Ich kann meinen Einkauf optimieren. Ich kann auf Börsenpreise spekulieren. Das kann Vor- und Nachteile haben. Ich kann mir im Vorhinein Strompreise sichern. Also ich kann jetzt auf dem ganzen Klavier spielen. Und der Hebel ist auch hier erheblich. Also wenn ich jetzt einen Standard-Stromtarif nehme, ohne dass ich mir Gedanken mache, bis hin zu dem Konzept, was wir jetzt machen, mit einer erheblichen Eigenproduktion, Zwischenspeichern, Börsenpreise optimiert etc. Also da sind sicher wieder 3/4 Einsparungspotenzial drinnen. Ein weiterer Aspekt ist auch der Marketing-Aspekt, in dem Sinne, dass wir sind natürlich Vorreiter, also ja, im Schwerverkehr auf diese Distanz kenne ich noch kein zweites Unternehmen bei uns in Österreich, das da so reingeht, auch mit der Anzahl im Vergleich zur Unternehmensgröße schon gar nicht. Wir haben auch dadurch jetzt schon Neugeschäft lukrieren können, wo einfach der Kunde Elektro fahren will, das ihm noch keiner anbietet und wir können es anbieten. Also wir haben uns da jetzt, fahren da ja auch jetzt schon mit einem Leih-LKW, bis das unseren eigenen Elektro-LKW kommen. Dann gibt es in Österreich so eine spezielle Geschichte, das gibt es nur bei uns, dass es eine Regelung gibt, dass Abfälle, alle Arten von Abfälle, ab einer gewissen Strecke über die Bahn transportiert werden müssen, sollen. Also das Mindeste, was man machen muss, ist eine Anfrage machen bei einem Online-Portal und dann, wenn dann keine Bahn anbietet, dann darfst du es wieder mit dem LKW fahren und die Strecke ist reduziert worden zu der Zeit, wo wir die Entscheidung getroffen haben, auf 200 Kilometer. Und das ist also 200 Kilometer, das ist schon, da fallen schon viele Transporte selbst in Österreich hinein. Und dann habe ich mir gedacht, wow, da haben wir dann einen riesen Marktvorsprung, wenn wir da jetzt die Ersten sind und das anbieten können. Ist aber ehrlich gesagt dann in der Zwischenzeit ein bisschen aufgeweicht worden. Da gelten jetzt auch andere Treibstoffe wie HVO zum Beispiel. Und passt auch, weil natürlich die Kapazitäten auf der Bahn auch begrenzt sind. Bei uns viel besser wie in Deutschland, das weiß ich auch, weil wir eben viel im kombinierten Verkehr tätig sind, aber trotzdem ist es immer ein Zusammenspiel zwischen Straße und Bahn.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zu den Zahlen zurückgehen, du hast ja am Anfang gesagt, letztlich die Förderung, die es gab, die war wichtig für die, um natürlich die Mehrkosten zum Teil zu decken, zu helfen bei der Investitionsentscheidung. Nun sind die Anschaffungspreise, wie du ja vorher, ich glaube Fantasiepreis hattest du es genannt, die haben sich ja auch entwickelt. So, wenn du, es geht ja auch darum, anderen Unternehmen, die potenziell zuhören, über sowas nachdenken, die mögen jetzt sagen, ja, fein, erzählt hier viel von wirtschaftlichen Vorteilen, aber am Ende hat er ja ganz viel Zuschuss bekommen. Wie würdest du das einschätzen, wenn du die Entscheidung jetzt nochmal treffen würdest, müsstest ohne Förderung, langfristig wird es sich vielleicht immer noch lohnen, einfach wegen der niedrigen Treibstoffkosten, aber wie wird sich das ohne Förderung ausgehen, wirtschaftlich?
Das ist eine schwierige Frage, weil du ja auch die Infrastruktur zum Teil mitfinanzieren musst über die Einsparungen pro LKW. Der Faktor liegt bei ca. 2,5. Um das ist ein Elektro-LKW bei uns in Österreich teurer als ein Diesel-LKW. Mhm. Es hat mal geheißen 2,2, aber ich glaube, es ist realistisch eher bei 2,5. Das ist noch immer in einem Bereich, wo ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial, wenn die Unternehmen, die Hersteller mal skalieren und da mehr Stück raushauen und der Markt nicht mehr so ein Verkäufermarkt ist, wo die im Prinzip die Preise diktieren können. Mhm. Dann wird sich das ändern. Theoretisch, wenn man es auf lange Strecken und viel Autobahnkilometer auslegt, würde sich's ausgehen, würde ich sagen. Aber ich habe ja auch zukünftige Pläne, eben zum Beispiel der kombinierte Verkehr, da habe ich fast keine Mautkilometer drauf. Das heißt, da muss ich das dann anders rechnen und da hilft mir jetzt auch dieses Erstinvestment in die großen Strecken, damit wir da einfach die Infrastruktur zur Verfügung stellen können. Und ja, weil eben die nächste Erweiterung schon fast fixiert ist wieder. Also die Zukunft wird bei uns sein, dass wir weiter investieren. Ich habe da auch in dem Fall wieder ein Förderprojekt gestartet. Das ist auch wieder so ausgelegt auf 3 Fahrzeuge. Und wenn sich die Preise so entwickeln, wie ich es erwarte, dann glaube ich, dass ich wieder aufstocken kann auf 4. Das heißt, dann reden wir von 4+4. Das ist dann schon über 50% Elektrifizierung in unserem Fuhrpark. Mhm. Und die nächsten 4 Fahrzeuge, Sattelzugmaschinen, die sollen dann in den kombinierten Verkehr gehen. Also dort ist wirklich die Einsparung gegeben oder muss gegeben sein über die Energieeffizienz und dann über den hoffentlich besseren Treibstoffkosten.
Sehr gut, dann lass uns doch mal in das Einzel- oder das Teilprojekt in eurem gesamten Elektrifizierungsvorhaben das Truckboard gucken. Ist ja ein wesentlicher Baustein, weil es eben wirtschaftlich letztlich den Vorteil bringt, wenn es dir den Treibstoff so ein bisschen selbst oder wenn du den auf dem Hof herstellen kannst. Erzähl uns mal vielleicht so ein bisschen, wie ihr da rangegangen seid. Denn LKW bestellen ist eine Sache. Das ist wahrscheinlich relativ ähnlich wie eine Diesel-LKW bestellen. Mit anderen Voraussetzungen, Preisschild und so weiter. Aber ich würde davon ausgehen, so ein Ladepark, und letztlich ist es das ja, zu projektieren, habt ihr vorher nicht gemacht. Wie geht man an sowas ran?
Ja, das ist natürlich auch wieder eine Folge von diesem Prozess. Also man muss sagen, die letzten 3 Jahre war wirklich 50% meiner Energie war Elektrifizierung. Ja, Energie und Zeit und Gedanken und was dann so in der Nacht noch einfällt. Also volles Investment in diesem Bereich. Ja, und ich kann mich erinnern, relativ bald ist schon mal einer zu mir gekommen, ein Verkäufer, der mir angeboten hat, ja, man könnte auch den Parkplatz überdachen und dann noch mit Speicher arbeiten und so. Und das ist jetzt circa 2 Jahre aus oder so. Und da hat zum Beispiel der Speicher, für den wir uns lustigerweise dann schlussendlich wirklich entschieden haben, aber der hat dort noch das Dreifache gekostet. Also die Preise sind um 2/3 runtergekommen und das mit der Überdachung, mit dem Truckport, ja, das war dann einfach eine Folge. Wir haben keine Warenlager, wir haben keine großen Hallen, wir haben Werkstatthallen, ja, die haben wir, aber wir sind platzmäßig begrenzt. Jetzt gerade ist der Vollausbau am Standort im Gange, durch den erhöhten Netzanschluss ist das jetzt möglich. Vorher haben wir 60 kW Peak am Dach gehabt, mehr war nicht möglich vom Netzanschluss. Jetzt haben wir am Stammgebäude 180 oder 190 und eben dann nochmal die 150 dazu. Das ist nur möglich gewesen, wenn wir jetzt eine zusätzliche Dachfläche generieren. Ja, und man kann das Ganze auch von Seiten der Ladeinfrastruktur betrachten. Klassisch kennt man ja die Schnellladeinfrastruktur entlang den Autobahnen etc. Das sind ja wirklich große Kästen, wenn man da jetzt an die großen Geräte denkt. Und ich denke an 400 kW Leistung, das ist mein Ziel. Und wenn ich die jetzt da irgendwie dazwischen reinstellen will, zwischen meine LKW, dann braucht es erstens viel Platz und zweitens habe ich ein großes Risiko. In unserem Fall, wir müssen 90 Grad übers Eck rückwärts einparken in den Parkplatz, weil es einfach nicht anders geht. Und wenn du da so einen 400 kW Ladegerät, wenn du das streifst, dann kann das sein, dass du das nicht einmal spürst mit dem LKW und du hast gleich 10.000 Euro Schaden. Also das war aus mehreren Punkten für uns nicht tragbar. Und dann haben wir irgendwie auf einer Messe, dann gesehen, es gibt so Satellitensysteme, so nenne ich die jetzt mal. Das heißt, die Leistungseinheiten, die Gleichrichter sind dezentral, die kann ich irgendwo auf die Seite stellen und fahre dann gleich mit Gleichstrom zu den Satelliten, also zu den Energieausgabestationen, also so, die sind dann quasi Mini-Ladestationen, ein besserer Steckerhalter mit einem Display. Und die sind viel dezenter, viel schmäler. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, ich spare mir viel Platz. Noch immer anfällig auf, dass ich es beschädigen kann. Aber wenn ich da jetzt eine Überdachung mache, die Überdachung braucht Säulen, dann könnte ich die eventuell hinter die Säulen von der Überdachung verstecken. Und so hat sich das irgendwie ergeben. Mhm. Und so haben wir es ja jetzt auch umgesetzt. Also die hinter den Säulen für die Überdachung sind die Ladesäulen installiert, jeweils ein Doppelladepunkt. Und wenn es angeht, dann geht es bei einer 40 cm starken Betonsäule an. Also da passiert nicht viel, außer ein Schaden am LKW, aber nicht mehr an der Ladeinfrastruktur.
Da sind ja ganz schön viele Entscheidungen, die man treffen muss, ganz schön viele Dinge, an die man potenziell denken muss. Viele Gewerke, die in der Umsetzung relevant sind. Du hast gesagt, der Netzanschluss gehört da. Also hast du das alles gemacht, weil du vorhin erzählt hast, bis nachts aufgewacht, dir ist irgendwas eingefallen? Oder gibt es jemanden, den man anrufen kann? Weil wir wollen, also was kann man davon lernen? Muss man sich da wirklich, weil ihr nun Pionier seid und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung gibt, da geht es nicht anders, als sich da reinzuwühlen und das auch sehr fallspezifisch, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Einpacken und so auszuarbeiten? Oder kann man irgendwen anrufen? Oder wie funktioniert das?
Ja, zu dem Zeitpunkt, wie wir an das Thema herangegangen sind, oder ich eigentlich, war da noch nicht viel da. Also ich habe da auch keine Kontakte gehabt. Ich habe nur mit Verkäufern von den diversen Teilen halt Kontakt gehabt, von der Ladeinfrastruktur oder von Baudienstleistungen, und ja, hat man schlussendlich selbst zusammengeschachtelt. Jetzt, wo wir das veröffentlicht haben, auf einmal kommen ganz viele Anfragen von irgendwelchen Beratern, die das anbieten. Ja, das kann sein, dass die das dann können und wissen und das funktioniert, aber eins muss ich da schon dazu sagen: die Anforderungen, die wir haben als Transporteur, eben Faktor Platz, dann das zum Beispiel, diese mit 90 Grad einparken, da musst du eine Ahnung haben vom Fahren, um was es da geht, damit man das gesamtheitlich betrachten kann. Also zu meinem Zeitpunkt, wie ich mit dem gestartet habe, würde ich sagen, nein, ich habe nirgends irgendwo jemanden gekannt, mir wurde auch keiner empfohlen, hey, mach das mit dem. Der kennt sich da aus. Und beziehungsweise wenn, das hat es schon gegeben, dann hat es Standardlösungen gegeben. Also so Photovoltaik-Überdachungen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Nur keine, wirklich keine davon ist für uns geeignet. Noch ein Detail, wir haben die erste Säule ganz weit zurückschieben müssen. Also wir haben einen sehr hohen Überhang dort, wo die Zugmaschine dann parkt, weil wir ja rückwärts rein müssen, und da kann ja nicht genau gerade zurückfahren, sondern ich fahre übers Eck, muss ich mich reindrehen. Und bei den klassischen Carports ist halt die Säule aus statischen Gründen recht weit vorne, damit sie die Last halt aufteilt, ja, verstehe ich, nur dann komme ich nicht mehr rein. Oder ich muss mehr Platz lassen und verliere wieder einen Parkplatz. Und das war beides für uns nicht akzeptabel.
Das ist ein ganz schön dickes Brett, was du da gebohrt hast, oder? Und jetzt gar nicht mal so ohne Risiko, oder? Weil wenn du das für dich selbst alles planst und dich da reinwühlst und so, na klar, irgendwann denkt man, das ist es dann auch, so passt es. Aber es ist ja trotzdem das erste Mal. Und jeden Fehler, den man machen kann, macht man dann ja irgendwie auch häufig, zumindest einmal gedanklich. Hast du manchmal, also ich weiß nicht, ob ich mir sowas zutrauen würde, bist du manchmal aufgewacht nachts und hast gedacht, fuck, was machen wir hier eigentlich? Ist es nicht, wer bin ich, das alles festzulegen, zu entscheiden? Kann mir nicht irgendwer helfen? Oder ist das was, wo du einfach der autodidaktische Elektromobilitätsexperte geworden bist und das geht so und nicht anders?
Ehrlich gesagt, glaube ich, kommt das erst noch, weil ich muss die Rechnungen erst jetzt nach und nach zahlen.
Okay.
Okay. Also das merke ich schon, wenn dann die großen Beträge mal rausgehen, dann wird es nochmal spannend. Dann kommt schon die Frage nochmal, bist du eh ganz sicher? Natürlich ist alles schon längst vereinbart und unterschrieben und eh schon in Umsetzung. Aber ja, der Zahltag ist jetzt oder kommt jetzt, da kommt es schon nochmal hoch. Aber in dem ganzen Prozess, ja, da bin ich einfach drinnen. Und ja, ich bin auch der Typ dafür. Ich möchte mir die Dinge selber erarbeiten. Und in der Zeit, ich habe ehrlich gesagt auch keine andere Variante gehabt. Mhm. Nur jetzt weiß ich auch, von was ich spreche. Mhm. Wir haben halt jetzt, mittlerweile kann ich auch von wir reden. Ja, seit einem Jahr habe ich auch einen Freund von mir ins Unternehmen geholt, der mich da jetzt tatkräftig von der technischen Seite unterstützt. Also der kann dann zum Beispiel dieses Energiemanagementsystem auch programmieren und weiterentwickeln. Da steige ich dann aus. Das ist nicht mehr meine Baustelle. Verstehen tue ich es und die Regeln, die legen wir natürlich gemeinsam fest, weil da brauchst du wieder die Ahnung von der Logistik und was ist der Anspruch oder die Anforderung. Aber ja, also mittlerweile verteilt sich das schon auf mehr Schultern, aber die Vergangenheit war einfach da richtig reindigern von null weg und selbst dieses Know-how aufbauen. Ich habe ja nie studiert, aber jetzt würde ich sagen, das war so ein kleines Studium wieder.
Ich hätte eine Frage, weil die mich auch als Innovator letztlich interessiert. Du hast jetzt viel von Self-Learning halt gesprochen, das Aufsetzen. Vielleicht ist es auch die Geburtsstunde von Michael Schwarz Consulting, wer weiß. Sehr viel Autodidaktismus. Nein, wie heißt das?
Kann man das substanzieren?
Weiß ich nicht. Aber sehr, sehr viel Autodidaktisches war dabei. Ist das natürlich ein Familienunternehmen, du gehst vorne weg. Ihr habt mit Sicherheit keine Innovationsabteilung, sondern die passiert alles in deinem Kopf. Und da möchte ich eigentlich mal rein in den Kopf. Wie siehst du denn die Vision, nicht nur des Unternehmens Schwarztransporte, das gar nicht, sondern einfach generell, wenn es um Dekarbonisierung, Elektrifizierung halt geht, weil das muss sich ja irgendwo ja natürlich Hand in Hand gehen mit den Investitionen, die wir tätigen, sonst würde es ja nicht tun. Aber wie siehst du so ein Stück weit die Zukunft auf uns zurollen?
Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, über den wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben. Aber ich habe das jetzt bewusst sogar mal ein bisschen außen vor gelassen, weil es ja auch um das geht. So ein System setzt sich auf Dauer nur durch, wenn es auch wirtschaftlich ist. Das ist und war schon immer so. Aber natürlich, das lokal emissionsfreie, so nenne ich es mal, oder vielleicht sogar komplett emissionsfreie, wenn die Energie aus den richtigen Quellen kommt, ist natürlich ein Ansporn. Also auch hier wieder ein Erfahrungswert, wie ich damals den Volvo getestet habe vor fast 3 Jahren und da den übernommen habe in einer Werkstatt, rundum nur Betonwände, also da ist ja der Hals ja sehr, habe ich den angemacht, gestartet, kann man ja gar nicht sagen, auf dem Startknopf gedrückt und auf einmal habe ich die Geräusche gehört, Klacken von irgendwelchen Steuergeräten und auf einmal so, das war dann der Luftkompressor. Geräusche, die ich vorher noch nie wahrgenommen habe, weil das einfach unter dem Motorengeräusch untergeht. Ja, habe ich auch gemerkt, es geht ja auch um was anderes. Also zum Beispiel auch Lärmemissionen oder die Arbeit mit dem Gerät, wenn du daneben stehst. Du stehst einfach nicht neben dem Auspuff, wenn du jetzt irgendwas schauen willst oder so. Oder in der Werkstatt, wenn du mal starten musst, weil es halt keine Emissionen gibt. Ja, zu deiner grundsätzlichen Frage, ich glaube schon, dass sich die Elektromobilität nach und nach auch im Schwerverkehr durchsetzen wird. Mhm. Und zwar allein schon der Energieeffizienz geschuldet. Ich habe kürzlich mal, das ist auch interessant, erst nach circa 1,5 Jahren, also vor einem Monat, habe ich erst diesen eActros 600 das erste Mal selber intensiv testen können. Bis jetzt war das alles nur Theorie in meinem Kopf, wie du sagst, ob das eh wirklich funktioniert. Es gibt andere, die natürlich schon damit gefahren sind, aber bei uns in Österreich hat es noch nichts gegeben. Bin mal selber 660 Kilometer gefahren nach Tirol und wieder retour mit Zwischenladen, muss man dazu sagen, also es geht ja nicht aus in einem. Und dann habe ich Beim Rausfahren, also Retourfahren, habe ich 40 Tonnen gehabt, beim Reinfahren ca. 33 Tonnen, also wirklich schon ziemlich wieder am Gewicht. Und wir haben 110 Kilowattstunden Verbrauch gehabt auf 100 Kilometer. Das sind einfach 11 Liter Diesel. Das ist unglaublich. Und von dem her glaube ich, dass sie wie immer in der Geschichte mit der Zeit das Effizientere durchsetzen wird. Und ein anderer Faktor ist auch noch der Fahrkomfort. Also wenn du in so einer ruhigen, voll luftgefederten Kabine drinnen sitzt und da gemütlich dahin cruist, das ist wirklich cruisen, dann gibt es natürlich jetzt noch viele, die das sich noch überhaupt nicht vorstellen können, vor allem das Fahrpersonal, auch bei uns in der Firma. Da müssen wir erst unsere Erfahrungen dann sammeln. Aber wenn du das mal erlebt hast und keine größeren Einschränkungen hast durch die Reichweite, das ist eigentlich das Einzige, Reichweite und Nutzlast, okay, diese zwei Faktoren, wenn dir das nicht groß einschränkt in deinem täglichen Ablauf, dann wirst du freiwillig nicht mehr wechseln, ist meine Meinung.
Vielleicht so ein bisschen in die Zukunft gedacht oder ein Thema, was mich interessiert und wo man, wenn man diskutiert mit Menschen, die potenziell Ladepunkte betreiben könnten, zum Beispiel irgendwelche großen Verteillager des Handels oder so, wo sich die Frage aufdrängt, könnte da nicht wer anders laden, dann kriegt man häufig, also dann wird man Stromverkäufer und das ist dann wieder beliebig kompliziert, ganz neues Feld, möchte man vielleicht nicht rein, da braucht es Genehmigungen, den Hof zu befahren und so weiter. Ist das eine Richtung, die für euch in irgendeiner Weise relevant wäre? Also, dass jemand anders bei euch, wenn ihr die Ladepunkte nicht braucht, laden könnte? Oder ist das rechtlich in Österreich auch schwierig, wirtschaftlich nicht interessant? Wie denkst du darüber?
Ist bei uns genauso schwierig. Also du brauchst jemanden, der sich da dazwischen reinsetzt. Und das ist, wenn du jetzt auf den offiziellen Ladekartenanbieter gehst, viel zu teuer. Also das würde ich nicht akzeptieren, auch wenn es sozusagen ein Dritter zahlt. Aber ich weiß ja selber, was der dann zahlen muss und das kann sich auf Dauer nicht ausgehen, diese Rechnung. Also, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema und interessant, auch für uns, für die Zukunft. Jetzt mal am Anfang haben wir das nicht ganz an vorderster Front im Plan, aber für die Zukunft auf jeden Fall. Also wir haben ja auch infrastrukturell schon vorgesehen den nächsten Ausbau. Ich meine, logisch, wenn wir 8 Fahrzeuge bekommen, dann brauchen wir auch mehr Ladepunkte. Also das ist alles im Plan und dass das dann einmal ein Dritter nutzen kann, ja, sehr gerne. Das kann ich ja wieder rein aus persönlicher Perspektive sehen. Ich würde auch am liebsten bei einem anderen Transportunternehmen zwischenladen, weil ich weiß, wir können uns gegenseitig fairere Konditionen geben. Und generell für Depots und so, wir verbringen auch zum Beispiel bei der Entladestelle in Tirol mindestens eine Dreiviertelstunde. Wenn ich in dieser Zeit anstecken kann, dann bin ich mit Sicherheit retour. Also habe gar keinen Zeitverlust und fahre wieder retour. Und die Geschichte ist erledigt. Nur, ja, da kommen viele Themen dazu. Depots, ein LKW nach dem nächsten. Wo stellst du da die Infrastruktur hin? Die Breite ist vorgegeben durch die Ladetore. Und dann eine leistungsfähige Infrastruktur mit zum Beispiel 300-400 kW. Also das sind andere Themen. In unserem Fall, der Kunde, der hat einfach auch ein Netzanschlussproblem. Die sind innovativ, die würden gerne was machen, aber müssen halt wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Das machen sie jetzt noch nicht. Deshalb sind wir auch angewiesen, zumindest jetzt einmal für den Start, dass wir öffentliche Ladesäulen anfahren. Ist natürlich das nächste Thema. Öffentliche Ladesäulen gibt es, mehr als genug. LKW-taugliche, da wird es dann schon eng. Also Platz ist da das Thema. Und das mit dem Absatteln, wie das ja oft so propagiert wird, ja, das ist halt eine semi-lustige Lösung. Also im besten Fall wäre natürlich, wenn du mit dem ganzen LKW-Zug hinfahren kannst, anstecken und weiter. Und dann noch das Thema Wirtschaftlichkeit. Da ist aber auch ganz klar diese, aus meiner Sicht, wieder fast Fantasiepreise, die da teilweise beim PKW gezahlt werden müssen von den Ladekartenanbietern, wenn du kein Abo hast oder so. Das ist in der Logistik nicht denkbar, sage ich auch ganz konkret, wenn ich da Angebote kriege. Passt schon, die Richtlinie ist, also die Richtschnur ist maximal 39 Cent brutto und alles, was drunter ist, da können wir dann einmal das Reden anfangen. Und ansonsten lasst ihr euch halt täglich hunderte Kilowattstunden entgehen. Muss halt dann der jeweilige wissen.
Jetzt gibt es ja ganz viele Unternehmen in der Größenordnung, in der ihr euch bewegt, in Europa, die das vielleicht alle auch, oder von denen manche das vielleicht auch interessant finden. Wenn du jetzt so zurückguckst auf die Jahre, die du dich damit beschäftigt hast, was wären Empfehlungen oder so Lessons learned oder so, die du jemandem, einem anderen Michael Schwarz, irgendwo anders in einem Unternehmen, das so heißt wie sein Nachname, die du ihm mitgeben könntest, vielleicht Fehler oder Schleifen, die du gemacht hast, die vielleicht nicht notwendig sind. Was würdest du empfehlen?
Also ich würde mal anfangen damit, die Basis muss passen. Und die Basis ist einmal das, du musst einmal wirtschaftlich gesund darstellen. Also ohne Eigenkapital würde ich mir das Abenteuer nicht erlauben. Mhm. Weil du einfach so viele Unsicherheitsfaktoren hast in dem ganzen Prozess, dann werden natürlich zum Beispiel Bauwerke tendenziell nie günstiger, sondern eher teurer. Du brauchst einfach Reserven im System. In unserem Fall war es dann auch noch so, dass wir wirklich die letzten 3 Jahre, also wie ich mit dem Thema dann intensiv gearbeitet habe, einfach, wir haben nichts mehr investiert. Wir haben keinen neuen Diesel-LKW nicht mehr gekauft, weil ich gewusst habe, ich will ja die dann eigentlich so lange gar nicht mehr betreiben. Mhm. Das muss man natürlich auch firmenintern bei den Mitarbeitern irgendwie durchbringen, weil wenn man normalerweise hat man so einen Erneuerungszyklus alle, in unserem Fall 5, 6, 7 Jahre im Fernverkehr, wo wir viel Kilometer machen, müssen wir die Zugmaschinen tauschen, weil einfach sonst die Erhaltung zu teuer wird. Ja, wenn man das dann, diese Laufzeitzyklen verlängert, dann ja, musst du das einmal intern durchbringen. Aber war für uns eben wichtig, keine Investments oder weniger Investments, 3 Jahre lang heißt Eigenkapital aufbauen, was jetzt all in geht für das neue Thema. Also wenn einer nicht ein bisschen Reserve hat, dann würde ich sagen, lieber noch ein bisschen warten und Reserven aufbauen. Ja, ansonsten Lessons learned, das sind viele. Ich muss sagen, mittlerweile ist ja der Weg schon viel breiter. Ich bin vielleicht auf einer Seilbrücke über die Schlucht gegangen oder vielleicht noch und durch die Schlucht durch. Aber mittlerweile jeder LKW-Hersteller bietet schon ein Rundum-Paket an, möchte schon Ladeinfrastruktur dazu planen. Dann gibt es natürlich auch schon Anbieter, die das im Ganzen dir hinstellen wollen, können und verstehen, ist dann wieder was anderes, aber also eben die Anforderungen von meinem Logistiker. Also das ist in den letzten 3 Jahren sehr, sehr viel passiert. Also der Weg ist jetzt sicher ein einfacherer. Und ja, diese Hilfskrücken würde mich auch bedienen. Aber in Summe, das muss ich auf jeden Fall sagen, es ist es wert, den Weg zu gehen und hier den ersten Schritt in die Zukunft zu gehen. Das Witzige ist ja, dass ja selbst die Großen noch sehr, sehr zögerlich sind. Also bei uns gibt es Riesenfuhrparks, der geht in die Werbung und sagt, ja, das sind 2 Elektro-LKW von, ich will die Zahl gar nicht sagen, weil dann weiß man immer gleich, wer das ist, aber ja. Zum Thema Lessons learned noch was dazu. Also es war einfach wirklich so und ist auch jetzt noch so, wo die Fahrzeuge noch nicht im täglichen Einsatz sind, dass von innen heraus die Gegenwehr ziemlich groß ist. Also von den Fahrern. Einfach deswegen, weil das halt ein komplett spanisches Dorf ist. Ich verstehe es ja auch. wenn ich wie unsere ältesten Mitarbeiter 30 Jahre LKW fahre und immer Diesel gefahren bin, dann soll ich mich da jetzt komplett umstellen und in einen LKW einsteigen, der eine Reichweite hat, wenn er vollgeladen ist, wo beim Diesel schon fast die Reserve aufleuchtet, dann ist das einfach, das ist eine Umstellung. Und also die Mitarbeiter mitnehmen in dem Prozess ist natürlich wichtig, wobei ich dazu sagen muss, wenn ich mich auf das nur auf das gehört hätte, was meine Mitarbeiter sagen, dann hätte ich es nicht gemacht, dann hätte ich es nicht machen können. Also wir gehen da voran und ich bin ja auch überzeugt, wenn sie dann ihre Erfahrungen damit machen, dass sich die Meinung dann auch ändern wird. Ich glaube, dass das der Weg ist für die Zukunft.
Das ist der Weg. Schönes Star Wars-Zitat zum Ende. Hier ganz vielen Dank für die Insights. Wir werden das gespannt weiter verfolgen, was du so berichtest oder was man sieht zu euren weiteren Fortschritten. Und wenn man nach dir googelt, bei LinkedIn sucht, findet man ja auch ein paar Auszeichnungen und andere Berichterstattungen. Da kann man sich vielleicht auch noch weiter inspirieren lassen und vielleicht sich auch auf so ein, ja, letztlich so ein bisschen auf so ein Abenteuer einlassen, ne? Aber mit für einen guten Zweck und auch einen ökonomisch sinnvollen Zweck. Also ganz vielen Dank und viel Erfolg.
Danke euch und danke, dass ihr auf mich zugekommen seid.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.